die eindrücklichen Fotos von Christine de Grancy, die seit Tagen auf meinem Schreibtisch liegen, stellen eine Herausforderung dar. Das Anliegen, Götter, Göttinnen und ihrer aller Hof auf den Dächern von Wiener Palästen in Stein verewigt, als Symbole des historischen Wechselstromes zwischen Macht und Ohnmacht zu deuten, von dem die gesamte Geschichte der Menschheit angetrieben wird, ruft Erinnerungen und Gedanken hervor, die sich nicht fotografieren und auch kaum in Worte fassen lassen. Schon deshalb ist es eines Versuches wert. Das stärkste Gefühl eigener Macht erlebte ich im Jahre 1977. Mit dem Telefonanschluss wurden mir vom CSSR-Regime auch der Personalausweis, der Reisepass, der Führerschein, die Wagenlizenz, die Krankenversicherung sowie der Pensionsanspruch abgenommen. Und zuletzt hat man mich aus der Prager Wohnung delogiert. Zur Krönung wurde ich etwas später aus meiner Heimat gewaltsam nach Österreich abgeschoben. Das schlimmste Gefühl absoluter Ohnmacht verspürte ich in den 80ern. Meine Theaterstücke und Romane wurden weltweit gespielt und verlegt. Ich selbst wurde mit Kunstpreisen geehrt, mit Staatsorden dekoriert und zusätzlich auch noch zum Mitglied der Deutschen Akademie der Sprache und Dichtung gewählt. Dieses schizophrene Paradoxon verdient, analysiert zu werden, denn es birgt in sich Erklärungen für so manch anderes Phänomen aus der jüngsten Vergangenheit. Als ein zweifach gebranntes Kind, die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre wurde in der Tschechoslowakei für das totale Versagen des Kapitalismus gehalten und das Münchner Abkommen 1938 für ein ähnliches Desaster der westlichen Demokratien, gehörte ich zu den vielen, die schon während des Krieges die Hoffnung hatten, in der Nachkriegszeit in einem besseren System zu leben. Gerade in diesem Sinne gab die Mehrheit der Bevölkerung in freien Wahlen im Mai 1946 dem Verbund von Kommunisten und Sozialdemokraten ihre Stimme. Doch der ersehnte Sozialismus und die hohen Erwartungen an die Sowjetunion, beide leider stalinscher Prägung, erwiesen sich sehr bald als Fata Morgana, der ein völlig anderes Ziel verbarg. Ein totalitäres Weltreich. Eine andere Ausgabe des Hitlerschen. Langsam aber sicher dahinter kommend übernahmen jene Linken in der Tschechoslowakei, die im guten Glauben geholfen hatten, den Irrweg vom Teufel zum Belzebub einzuschlagen, für ein Irrtum die volle Verantwortung. Die Korrektur, zu der sie sich verpflichtet fühlten und die mehrere Jahre reifte, hieß dann 1968 Prager Frühling und wurde von den meisten Tschechen und Slowaken begeistert mitgetragen. Ein Sozialismus mit menschlichem Antlitz sollte den alten Traum von Generationen aus der Vergessenheit hieven und endlich lebendig machen. Die gesamte Welt hielt den Atem an, ob es zum ersten Mal in der Geschichte gelänge, dass eine Diktatur sich friedlich selbst auflöse und die absolute Macht freiwillig zur Neuverteilung anböte. Die wahren Herrscher in Moskau und ihre Statthalter in Osteuropa begriffen die Gefahr richtig und ließen das Projekt frühzeitig von Panzerketten niederwalzen. Den nächtlichen Überfall von 600.000 Soldaten aus 5 Ländern nannten die Aggressoren brüderliche Hilfe. Diese hat auch positive Seiten gehabt. Der 21. August 1968 riss die Masken nieder und offenbarte, wozu die kommunistische Idee jahrzehntelang missbraucht wurde. Die meisten Protagonisten des tschechoslowakischen Reformversuchs waren jedoch nicht ins Exil geflüchtet und fingen bald an, nach dem A auch das B zu verkünden, dass dieser Scheinsozialismus überhaupt keiner sei und deshalb nie reformiert, nur von dem besten aller schlechten Systemen abgelöst werden könne, der Demokratie, dem allmächtigen Staatsapparat, hat das wichtigste Instrument gefehlt, mit dem die Bürger gezähmt werden können. Das Recht zu foltern und zu töten. Es war die Folge des sogenannten Helsinki-Protokolls, ohne dass die Sowjetunion vom Westen nie wirtschaftliche Vorteile hätte erhalten können, die sie immer dringender brauchte. Entschlossene Oppositionelle, die bereit waren, Schikanen aller Art samt Gefängnis in Kauf zu nehmen, brachten das Regime regelrecht ins Schwitzen. Den Höhepunkt markiert bis heute die Charta 77. Ein lächerlicher Haufen von nur 242 Männern und Frauen signierte in der ersten Welle dieses Dokument, in dem man die Regierung der CSSR ermahnte, das eigene Gesetz einzuhalten, mit dem sie sich im Sinne des Helsinki-Protokolls verpflichtet hatte, die Menschen- und Bürgerrechte zu wahren. Die Brisanz lag darin, dass die Signatare zum ersten Mal in der Geschichte des Landes das ganze Spektrum der Gesellschaft repräsentierten. Das Thema hatte Vertreter aller politischen, religiösen und sozialen Richtungen vereint und dadurch eine Ausgangsbasis für die Zukunft geschaffen. Mir fiel unter anderem die Aufgabe zu, die gleichzeitige weltweite Veröffentlichung des Dokuments zu organisieren, was mit Hilfe eines befreundeten deutschen Journalisten am 7. Januar 1977 tatsächlich gelang. Das erboste Imperium schlug dann mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung standen, zurück. Wir wurden fast um alles gebracht, was einen Menschen zum Bürger macht. Vom Telefonanschluss bis zur Wohnung, zum Schluss hat man uns vor laufenden Kameras zu Verrätern erklärt. Auf der spektakulären Versammlung berühmter Künstler, die man in das tschechische Nationaltheater abkommandiert hatte. Die konzentrierte Hetze, darauf gezielt, dass wir unter dem riesigen Druck klein beigäben, dauerte mehr als 6 Wochen, bis es das Regime war, das nachgab. Es stand selbst unter dem wachsenden Druck der Weltöffentlichkeit, die den Chartisten moralische Unterstützung gewährte und mit diplomatischen, aber auch wirtschaftlichen Konsequenzen drohte. Zähneknirschend hat man die Staatssicherheit an die Leine genommen und wir, obwohl nach wie vor Unpersonen, konnten vor der nächsten Runde Atem holen. Diejenigen von uns, die bis dahin im Sturm standen, wie auch Václav Havel, Pavel Landowski, meine Frau Jelena und ich, waren sich darin einig, dass wir uns noch nie so mächtig fühlten wie in jener Zeit absoluter Ohnmacht. Wie aus dem besagten Auge eines Wirbelsturms, wo angeblich unheimliche Stille herrscht, betrachteten wir eine Armada von Politikern, Polizisten und Propagandisten, die uns wochenlang mit allen möglichen Waffen zum Aufgeben zwingen wollte und es nicht konnte. Wir fühlten alle gleich, und die Zukunft sollte es im vollen Umfang bestätigen, dass die Charta 77 ein ziviles Stalingrad bedeutete, bei dem der scheinbar unbesiegbare Gegner seine Aura verlor, als Zeichen der künftigen Niederlage. Es sollte leider noch ganze 12 Jahre dauern, bis das morsche Bollwerk euphorisch, das Lager des Friedens und Sozialismus genannt, wie ein Kartenhaus zusammenstürzte. Da lebte ich bereits das 10. Jahr im ungewollten Exil, wohin ich mit Gewalt gebracht worden war. Dem früher totgeschwiegenen Autor hatten sich zu diesem Zeitpunkt viele Bühnen und Verlage der freien Welt geöffnet. Dem überzeugten Linken aber waren hier die meisten Herzen der logischen Verbündeten versperrt. Eine unheimliche Entwicklung setzte sich in Gang, jener ähnlich, die bereits in den 30ern Millionen in die Irre führte. Damals entschieden sich die führenden linken Intellektuellen des Westens für die Rechtfertigung der politischen Prozesse in der Sowjetunion ins Feld zu ziehen, in denen Dutzende Altkommunisten als verhüllte Erzfeinde zu Tode verurteilt wurden. Die Kritiker dieser Tribunale hat man zu Lakaien des Imperialismus erklärt, welche die gerechteste aller Revolutionen besudeln und dadurch um das Vertrauen der Welt bringen wollten. Es hat 20 Jahre gedauert und unzählige weitere Opfer gekostet, bis Nikita Chruschtschow im Februar 1956 in seiner Rede auf dem 20. Parteitag der sowjetischen Kommunisten zumindest einen Teil der schrecklichen Verbrechen öffentlich gestanden und die einzigen Befürworter der manipulierten Prozesse Lügen gestraft hatte. Und weitere 20 Jahre später hat sich eine neue Generation der westlichen Linken entschlossen, auch die Kritiker des sogenannten realen Sozialismus für käufliche Gehilfen des Kapitalismus zu erklären. Lieber rot als tot, hieß die blauäugige Parole, mit der auch die totale Unfreiheit der Menschen im sowjetischen Block als dementsprechend notwendig toleriert wurde. Frische Revolutionen in fernen Ländern hat man gefeiert und unterstützt, während die Verratenen in der engsten Nachbarschaft nicht einmal ignoriert wurden. Um Unterstützung in härtesten Fällen ersucht, fanden viele linke Intellektuelle verschiedenste Ausreden, wenn sie es nicht gleich empört ablehnten, sich für Konterrevolutionäre zu engagieren. Als ein junger tschechischer Dramatiker Mitte der 80er Jahre nach dreijähriger Haft im Gefängnis schwer erkrankte und ich um Hilferufe westlicher Kollegen warb, antwortete mir der damalige Vorsitzende des Verbandes deutscher Schriftsteller im Ernst, zunächst müsse man die sowjetischen Bemühungen um den Frieden unterstützen. Dann würden sich alle Menschenrechtsprobleme von selbst lösen. Das war die Zeit tiefster Ohnmacht, die ich je erlebt, als ich in jenem Teil der Welt, wo sich jeder Mensch solide Informationen besorgen und ohne Risiko Solidarität ausüben konnte, auf eine andere Mauer stieß, aus Dummheit, Feigheit und Egoismus gezimmert. Eine Abart von Salonlinken hielt unsere Zeugnisse und Warnungen wieder einmal für heimtückischen Verrat an der heiligen Sache des Sozialismus, verschloss die Augen vor der Wahrheit und hielt zu den Tätern statt zu den Opfern. Im gegebenen Fall wandte ich mich in höchster Not an die Politiker. Und es war dann das Trio Bruno Kreisky, Willy Brandt und Olaf Palme, dessen laute Intervention, den Häftling ins zivile Krankenhaus zu entlassen, half und dadurch für die Zukunft rettete. Sein Name war Václav Havel. Relativ bald danach fiel die Berliner Mauer und der gesamte eiserne Vorhang verschwand spurlos wie ein Spuk. Das Schicksal des Dramatikers hat mir eine Katharsis ohnegleichen beschert. Als ich im Dezember 1989 zum ersten Mal nach Prag zurückkehrte, wo ich noch keine Wohnung hatte, bot mir der gestrige Kriminelle als frisch gewähltes Staatsoberhaupt zum Übernachten die Wohnung seines gerade abgewählten Vorgängers Gustav Husák an. Der Aufstieg aus der Versenkung war umso markanter, als die alte Präsidentenvilla in jener Nacht zum 1. Januar 1990 immer noch von der gleichen Staatssicherheit bewacht wurde, die mich nur 10 Jahre zuvor aus der Heimat vertrieben hatte und jetzt fast ängstlich grüßte. So bühnenreif hat meines irdischen Daseins vierter Akt begonnen. Nach jungen Jahren, die ich als Kommunist an der Seite der Sieger verbrachte, nach den mittleren, die ich als Dissident mit den Besiegten erlebte Und nach den reifen Jahren, die ich als Exilant in Misskredit der einst Gleichgesinnten ziemlich allein durchschritt, konnte ich jetzt feststellen, dass mich der Lebensweg von Macht zu Ohnmacht und dann wieder zurück in den Machtbereich gelotst hatte. Im konkreten Angebot des langjährigen Weggefährten stand das Amt des Kulturministers oder das des Botschafters in Wien zur Wahl. Kein Drama, kein Roman, keine Biografie haben mir so viel von der Schaukel der Geschichte vermittelt, wie jene Nacht im selben Bett, in dem noch vor wenigen Tagen der Mann geschlafen, welcher ganze zwei Jahrzehnte über die Geschicke von 15 Millionen Tschechoslowaken entschieden und auch mein Leben aus der Bahn geworfen hatte. Halt, Moment. Eine elementare Frage zwang sich auf. Hat er es wirklich aus der Bahn geworfen oder aber im Gegenteil in die richtige Bahn gebracht? Waren es nicht gerade das Scheitern des Prager Frühlings und die brutale Vergeltung der Sieger, die mich die Niederungen der menschlichen Existenz kennenlehrten und dort mit allen jenen verband, die dann miteinander imstande waren, der mehrfachen Übermacht erfolgreich zu trotzen? Die Nacht in Husaks Bett, das eine bizarre Variante des Schlachtfelds darstellte, von dem sich der geschlagene Okkupant mit Schimpf und Schande weggeschlichen hatte, bescherte mir ein unbekanntes Machtgefühl. Wie von einer himmlischen Tribüne aus verfolgte ich meinen ganzen Marathonlauf auf Erden, seine Höhepunkte und seine Tiefen. Und auch alle seine Hürden, die ich bewältigt habe und über die ich gestolpert bin. Im verbleibenden Abschnitt würden mir nur noch solche drohen, die ich dort selbst aufstellen würde, zum Beispiel die Versuchung, mich letztlich mit echter weltlicher Macht zu liieren, um sie voll auszukosten. Und da befahl ich mir, nein, ich bedankte mich bei dem Freund für das Vertrauen und lehnte die hohen Posten ab. Zwischen den 100 Türmen von Prag und den unzähligen Göttern und Göttinnen auf den Dächern Wiens, nach Lust und Laune hin- und zurückpendelnd, lasse ich mich jetzt von den grillparzerschen Wellen des Meeres und der Liebe umspülen und umspielen. Denn nach allen Peripetien von dem besagten Wechselstrom der Geschichte verursacht, gewann ich zum Schluss die volle Macht über mich selbst.